Hinten am anderen Ende des Saals bewegte sich etwas. Beth kam langsam den Hauptgang herauf. In ihren Händen hielt sie, zärtlich wie ein Mutterschaf, den Lappen, den Moppel verloren hatte. Beth hatte ihn aufgefaltet und selbst durch den Schmutz hindurch konnten die Schafe zwei rote Zeichen auf weißem Grund erkennen. Beth schritt schnurgerade und unbeirrt auf die Tribüne zu, als würde sie einer geheimen Witterung folgen. Sie ging so ruhig und aufrecht, dass es eine Freude war, ihr zuzusehen. Vor der Bühne blieb sie stehen. Der Bebrillte blickte irritiert zu Beth hinunter. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte Beth, »ich würde gerne etwas sagen.« »Muss das denn jetzt sein?« zischelte der Bebrillte zu ihr hinunter. »Ja«, sagte Beth. Der Bebrillte zuckte mit den Achseln. »Meine Damen und Herren«, sagte er, jetzt wieder laut, »wir unterbrechen diese Sendung für eine Ansage der Charity.« Seine Hand machte eine einladende Geste, aber Beth kam nicht zu ihm auf das Podest. Sie setzte sich einfach auf den Bühnenrand und strich Rock und Tuch mit ihren Fingern glatt. »George«, sagte sie, »ich will euch etwas über George erzählen.« Von da an war es mucksmäuschenstill im Saal. Beth strich behutsam über das Tuch. Das Tuch war Beth anscheinend wichtig, obwohl es stank. Zuerst sprach sie gar nicht über George, sondern nur über das Tuch. »Das habe ich ihm geschenkt«, sagte sie, »vor Ewigkeiten. Ewigkeiten. Es war so leicht. Eine ganze Nacht lang habe ich daran gestickt. Ich wusste schon vorher ganz genau, wie es aussehen würde. Und am Morgen kam es mir so vor, als könnte ich schweben, alles tun, alles sagen. Es war...« Beth zögerte einen Moment lang, vielleicht um ihre Stimme wieder einzufangen, die immer weicher und weicher geworden war und nun in Gefahr stand, sich ganz aufzulösen. »Gut.« Einige Leute begannen zu murmeln. »Und dann kam der Moment und ich habe doch nichts gesagt, ihm nur stumm das Tuch in die Hand gedrückt. Er hat mich ein bisschen verständnislos angesehen und ich konnte nichts sagen und nichts tun. Nie mehr. Es ist mir vorhin klar geworden, als ich es wiedergesehen habe, dass das die Schuld meines Lebens ist, nicht das andere.« Die Schafe konnten sehen, wie Beth ein Schauer vom Nacken über das Rückgrat in die Glieder kroch. Das Scheinwerferlicht um sie herum sah auf einmal sehr kalt aus. »Vorletzten Sonntag, spätabends, klopfte es an meiner Tür. Ich war noch wach, also habe ich aufgemacht, und vor mir stand George. Beth«, hat er gesagt, ganz sanft, »es ist wichtig.« Mir sind die Knie weich geworden, weil er es so sanft gesagt hat. »Ich möchte mich verabschieden«, hat er gesagt. »Natürlich«, habe ich gesagt und tapfer gelächelt. Da kam es mir tapfer vor, aber jetzt weiß ich, dass es feige war. »Natürlich, Europa ruft.« »Nein«, hat er dann gesagt, »nicht Europa.« Ich habe ihn sofort verstanden. Es war beinahe schön, dass ich ihn so schnell verstanden habe. Aber natürlich war ich eigentlich fassungslos, und dann hat er mir gesagt, wieso er zu mir gekommen ist. Ich weiß nicht mehr genau, was danach war, nur dass ich ihn angefleht habe, immer wieder es doch sein zu lassen. Aber er war stur. Er war immer so stur.« Beths dünne Finger zeichneten die Linien auf dem schmutzigen Tuch nach. »Du hast dich doch so gefreut auf Europa«, habe ich gesagt. »Ja«, hat er gesagt, »habe ich. Tue ich noch immer irgendwie. Aber ich habe Angst, Beth. Ich kann nicht. Es ist so spät geworden.« Beth zitterte nun so sehr, dass ihre Finger die Linien auf dem Tuch nicht mehr verfolgen konnten. Jetzt klammerten sich ihre beiden Hände hilfesuchend aneinander, umschlangen und streichelten sich, als würden sie versuchen, sich gegenseitig zu beruhigen. »Ich konnte ihm keinen Mut machen, und dann habe ich ihm sogar geholfen, wie er es wollte. Wenn ich daran dachte, dass sie ihn sonst nicht begraben würden.« Beths Stimme hatte sich in einem Wald verirrt und blieb einen Moment lang zitternd stehen. »Ich wäre mit ihm gekommen, aber das wollte er nicht. In einer Stunde auf der Weide«, hat er gesagt, »dann bin ich soweit.« »Und ich bin gekommen in strömendem Regen. Da war er schon tot. Wenn ich das nicht für ihn tun kann, habe ich mir gedacht, was ist es dann wert?« Beth lächelte mit feuchten Augen, doch dann versickerte das Lächeln wie Regen im Sand. »Oh«, seufzte sie. Es war die Hölle. Und die Tage danach. Alles daran war falsch. Eine solche Sünde. Und doch. Warum? Sagte eine raue Stimme aus der ersten Reihe, fast ein Flüstern, aber klar und deutlich in der angespannten Stille. Zum ersten Mal, seit sie zu sprechen begonnen hatte, sah Beth auf. »Warum? So?« krächzte Ham noch leiser. Beth blickte ihn irritiert an. »Ich weiß nicht, warum. Es musste unbedingt der Spaten sein. Das wird ihnen zu denken geben,« hat er gesagt. »Er war nicht davon abzubringen.« Es war furchtbar. Ham schüttelte den Kopf. »Nicht der Spaten. George!« »Ist das so schwierig zu verstehen?« sagte Beth. Auf einmal sah sie auf eine verletzliche Art zornig aus, wie ein junges Mutterschaf, das sein erstes Lamm verteidigt. »Damals, als ich ihm das Tuch gegeben habe, ging es mir auch so. Manchmal ist eine Hoffnung so groß, dass man sie kaum aushalten kann, so dass die Angst noch größer ist.« Er hatte zu lange auf Europa gewartet. Vielleicht hatte er einfach nicht mehr den Mut auszuprobieren, ob er es wirklich schafft. Beth seufzte. Was ich ihm nicht alles gesagt habe, aber er hat mich gar nicht richtig gehört. Und das eine, was ich immer sagen wollte, habe ich doch nicht gesagt. Jetzt ist es ganz leicht. Es klang so, als hätten Beth und George über Georges Tod gesprochen. Aber wie konnte George wissen, dass er sterben würde? Und warum war er dann nicht weggelaufen? Was Beth sagte, ergab keinen Sinn. Es war ein seltsames Erlebnis für die Schafe. Sie verstanden die Worte. Es waren einfache Worte, Worte wie Leben und Hoffnung und einsam. Aber was Beth mit diesen Worten meinte, verstanden sie kaum. Irgendwann gaben die Schafe auf. Es war anstrengend, sich auf die Worte zu konzentrieren, wenn sie den Sinn nicht verstanden. Nach einer Zeit war Beths Stimme für sie nicht mehr als eine traurige, leise Melodie. Sie trotteten verwundert zurück ins Dunkel, in die Ecke zu den anderen Schafen. »Wer ist denn nun der Mörder von George?« fragte Moppel schließlich. Niemand antwortete. Dann hörten die Schafe ein Schnauben. Fosco stand hinter ihnen. Seine Augen glänzten fast ein bisschen zu hell und sein Atem roch seltsam. »George«, sagte Fosco. Keines der Schafe reagierte auf das seltsame Echo. Dann fragte Sora sehr langsam und vorsichtig, »George ist der Mörder von George?« »Genau«, sagte Fosco. »Aber George ist tot«, sagte Sora. »George wurde ermordet.« »Richtig«, sagte Fosco. »George hat sich selbst ermordet?« »Richtig«, sagte Fosco wieder und sah auf einmal sehr eindrucksvoll und grau aus. »Sie lügt«, blökte Moppel, der das stinkende Tuch den weiten Weg bis zum Mad Boar getragen hatte, um den Mord an seinem Schäfer aufzuklären. »Sie will nur nicht zugeben, dass sie es getan hat.« Doch die Schafe konnten riechen, dass die barmherzige Beth nicht log. Kein bisschen. »Ist das verrückt?«, fragte Sora. »Nein«, sagte Fosco, »das ist Selbstmord.« »Selbstmord?« Ein neues Wort. Eines, das George ihnen nicht mehr erklären konnte. »Sie tun das manchmal, die Menschen«, sagte Fosco. »Sie sehen sich die Welt an und beschließen, dass sie nicht mehr leben wollen.« »Aber«, blökte Moppel, »leben und wollen, das ist doch das Gleiche.« »Nein«, sagte Fosco, »bei den Menschen ist es manchmal anders.« »Das ist nicht besonders klug«, sagte Moppel. »Nicht?«, fragte Fosco. In seinen Augen lag ein Schimmer wie von taumelnden Glühwürmchen. »Woher willst du das wissen?« »Ich bin hier seit einigen Jahren dabei. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass es nicht einfach ist zu sagen, was klug ist und was nicht.« Niemand widersprach. Die Schafe schwiegen wieder eine Weile und versuchten zu verdauen, was sie von Fosco gehört hatten. Im Saal hatte Beth aufgehört zu reden und die Menschen blökten verstört durcheinander. Sora hob den Kopf. »Und der Wolf?« fragte sie. »Der Wolf ist innen«, sagte Fosco. »Ist es wie ein Abgrund?« fragte Sora. »Ein Abgrund innen?« »Wie ein Abgrund«, bestätigte Fosco. Sora dachte nach. »In einen Abgrund fallen? Das konnte sie sich vorstellen. Aber nach innen zu fallen? Sie schüttelte den Kopf. »Das ist nichts für Schafe«, sagte sie. »Nein«, sagte Fosco, »für Schafe ist das eigentlich nichts.« Miss Maple hatte lange geschwiegen, den Kopf schief gelegt und nachgedacht. Jetzt schlackerte sie ratlos mit den Ohren. »Es ist herausgekommen«, sagte sie endlich. »Wir gehen nach Hause.« Die Schafe verabschiedeten sich von Fosco, der dunkle Dinge verstehen konnte und der zu Recht Jahr für Jahr zum klügsten Schaf von Glankill gekrönt wurde. Sie trabten zum Hinterausgang, den Fosco ihnen gezeigt hatte. Erst Othello, dann Sora, dann Maple und schließlich Mopple the Vale. Gerade als Mopple erleichtert hinter Maple her ins Freie schlüpfen wollte, legte sich eine fleischige Hand auf die Tür und schob sie sanft vor seiner Nase zu. Mopple war in dem stinkenden Wirtshaus gefangen. Er erstarrte. Neben ihm hockte der Metzger mit bleichem Gesicht und schmalen, zusammengekniffenen Augen. Die Räder seines Rollstuhls stanken nach Gummi. Mopple äugte verzweifelt nach allen Seiten. Diesmal gab es keinen Ausweg. Vor Schreck setzte Mopple sich auf den kalten Steinboden. Er saß in der Falle. »Du«, sagte der Metzger mit gefährlich leiser Stimme. »Du«. Mopple the Whale zitterte wie Gras im Wind. Alles Fleisch, es war wie Gras. Hems Hand fuhr in einer unbeholfenen Geste durch die Luft. Mopple zuckte zurück. Einen Moment lang fürchtete er, die Hand könnte sich vom Arm des Metzgers lösen und ihn anspringen. Doch Hem nickte ihm nur zu, beinahe respektvoll. »Jetzt verstehe ich«, sagte er. »Jetzt weiß ich, dass ich das hier verdient habe. Hätte merken müssen, wie schlecht es ihm ging. Er hatte ja sonst keinen Freund. Und ich auch nicht.« Mopple starrte den Metzger mit geweiteten Augen an. Die Metzgerspranke vor seiner Nase hatte sich jetzt zu einer Faust geballt. »Habe ich aber nicht«, sagte der Metzger. »Habe einfach weggeschaut. Gleichgültigkeit. Sowas hat sich George zu Herzen genommen.« Die Metzgerspranke zitterte ein bisschen, dann zog sie sich vorsichtig zurück. Mopple wurde schwindlig. Plötzlich war die Tür vor seiner Nase wieder offen. Der Metzger sagte nichts mehr, aber er beobachtete Mopple mit glänzenden Augen. Seine Hände lagen weich und leblos auf seinen Schenkeln. Es dauerte eine Weile, bevor Mopple begriff, worauf der Metzger wartete. Dann stand Mopple the Whale benommen im Freien. Draußen war es dunkel geworden. Dicke, samtige Nachtluft von einer unglaublichen Süße und Klarheit strömte in seine Nüstern.